Häufig wird ja gesagt, Care-Arbeit ist zwar wichtig, aber nicht bezahlbar. Wir sagen dagegen, Care-Arbeit ist sehr wohl bezahlbar. Wir müssen es nur wollen.
Das ist Norbert Bernhold, der zusammen mit Petra Maria Große-Lordemann von der Akademie Solidarische Ökonomie in einer kleinen Sonderserie über das Thema Care-Arbeit spricht. In der dritten Folge dieser Care-Serie, der Folge 15 in unserem Krisenpodcast insgesamt, haben wir die ethischen Ansätze der Care-Arbeit erläutert. In dieser Folge, der Folge 16 und der Folge 4 der Care-Serie, geht es darum, wie die Care-Arbeit ökonomisch in einer neuen, solidarischen Wirtschaftsweise finanzierbar ist. Außerdem werfen wir einen kleinen Blick zurück auf unsere Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem und zeigen damit zugleich die Vorteile einer solidarischen Wirtschaftsweise. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Petra Maria und heute mit dabei sind wieder Norbert und Christoph. Norbert, worüber sprechen wir heute?
Hallo Petra Maria und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben in den letzten Folgen viel über die Bedeutung von Care und Care-Ethik gesprochen. Also über Fürsorge für unsere Mitmenschen und für unsere Umwelt und natürlich für uns selbst. Ganz besonders haben wir uns mit der Care-Arbeit beschäftigt. Heute geht es nun um das liebe Geld. Häufig wird ja gesagt, Care-Arbeit ist zwar wichtig, aber nicht bezahlbar. Wir sagen dagegen, Care-Arbeit ist sehr wohl bezahlbar. Wir müssen es nur wollen.
Naja, die Schaffung besserer Bedingungen für den Care-Bereich steht nicht unbedingt ganz oben unter den Top 10 auf der Wunschliste von Politikerinnen. Der Gedanke der Fürsorge spielt bis heute in unserer westlichen, kapitalistisch ausgerichteten Gesellschaft keine große Rolle. Nicht nur wir, sondern viele andere Organisationen wie das Netzwerk Care Revolution wollen das ändern.
Und das wird auch Zeit. Nach einer langen Phase, in der es vor allem um Wachstum und Geldanhäufung ging, setzen wir uns nun dafür ein, dass es in einer zukünftigen Wirtschaft um Fürsorge für den Planeten, für die gesamte Mitwelt und eben für uns selber gehen muss. Die Zeit der Plünderung und Ausbeutung unseres Planeten und uns selber ist definitiv vorbei. Für die neue solidarische Wirtschaft, wie wir sie jetzt vorschlagen, gilt nun, Wirtschaft ist Care.
Genau, bleiben wir beim Beispiel Care-Arbeit. Ohne sie läuft nichts. Sie ist die Grundlage für ein gutes Leben. Stell dir vor, niemand kümmert sich um alte Eltern, pflegkranke Menschen oder sorgt dafür, dass Kinder gut betreut werden. Das ist doch undenkbar. Norbert, warum tun wir uns so schwer, für anständige Bedingungen im Care-Bereich zu sorgen?
Die Antwort ist ganz einfach und wir haben es ja schon am Anfang dieses Podcasts gesagt. Wir haben nicht genug Geld. Und mit diesem Totschlagargument wären alle Bemühungen um eine Förderung und eine angemessene Wertschätzung von Care-Arbeit mit einem Satz vom Tisch gewischt. Ich weiß nicht, wie häufig Herr Lindner in seiner Amtszeit als Finanzminister wiederholt hat, Geld wird in der Wirtschaft erzeugt und wir können nur das Geld ausgeben, das hier erzeugt wurde. Mit dieser Begründung haben sich Herr Lindner und seine Vorgänger im Amt dann immer stark dafür gemacht, die Wirtschaft zu pushen und die Gesundheits- und Sozialausgaben des Staates unter anderem für bezahlte Care-Arbeit zu kürzen.
Ja, und ich habe den Eindruck, die meisten Bürgerinnen sind dank der ständigen Wiederholung dieses Satzes durch viele Politikerinnen und Medien fest davon überzeugt, dass dieser Satz auch stimmt. Doch das ist eine höchst fragwürdige Behauptung, denn sie impliziert ja, dass Wirtschaft nur aus produktiver Wirtschaft besteht und sich alle anderen Wirtschaftsformen, wie die reproduktive Wirtschaft, davon ableiten. Aber das war in der Menschheitsgeschichte nie der Fall. Im Gegenteil. Am Anfang stand die Fürsorgearbeit für andere und erst sehr viel später entwickelte sich die heutige sogenannte produktive Arbeit. Care-Arbeit ist also fundamental zur Aufrechterhaltung einer Gesellschaft.
Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, dass diese Erzählung über die Entstehung des Geldes und des damit verbundenen Geldwesens zwar einigen wenigen Kapitalbesitzerinnen entgegen und deshalb durchaus gelegen kommt, der Staat sich damit aber vollkommen unnötig Fesseln auferlegt, die seine finanziellen Handlungsspielräume extrem einengen. Ihm fehlt dadurch chronisch das dringend benötigte Geld für notwendige Investitionen für das Gemeinwesen, also zum Beispiel Schulen, Bundesbahn und so weiter. Einige eher konservativ aufgestellte Parteien wie die CDU und die FDP lieben es, mithilfe dieser Argumentation bei den Sozialausgaben zu kürzen. Das hat zur Folge, dass dann die Schwächsten im Staat die von den Regierungen selbst verschuldete Geldknappheit ausbaden müssen.
Immerhin gibt es auch einige Parteien aus dem eher linken Lager, die durch eine höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen und überhaupt von reichen Menschen mehr Geld in die Staatskasse fließen lassen wollen. Könnte man nicht auf diese Art und Weise das nötige Geld für Fürsorge bereitstellen?
Naja, die Idee ist nicht schlecht, denn Geld ist ja tatsächlich genug vorhanden. Das gesamte Geldvermögen in Deutschland steigt und steigt. Anfang 2025 lag es bei 9,3 Billionen Euro. Das private Sachvermögen liegt derzeit bei 12,8 Billionen Euro. Geld und Vermögen, das man in der Tat versteuern könnte, gibt es also reichlich.
Das Problem ist aber offensichtlich, dass ein großer Teil dieses Geldvermögens eben nicht versteuert wird und keine Regierung sich traut, durch eine Vermögensteuer, höhere Kapital- und Erbschaftssteuern und so weiter, die wirklich Reichen wieder mehr zur Kasse zu bitten.
Das erste und grundlegendste Problem einer Umverteilung durch die Steuern ist, dass sie dadurch an der grundsätzlichen Denkweise einer kapitalistischen Wirtschaft ja nichts ändert. Es würde sich alles weiterhin darum drehen, mehr Geld im Privatsektor anzuhäufen. Und das zweite Problem besteht darin, dass private Geldbesitzer logischerweise mit allen Tricks versuchen, Steuerzahlungen zu umgehen. Umverteilung über Steuern ist aus praktischer Sicht ein Kampf gegen Windmühlen.
Und wir wollen in der Care-Bewegung doch in Wahrheit etwas ganz anderes erreichen. Wir wollen doch nicht, dass sich weiterhin in unserer Gesellschaft alles um das liebe Geld dreht, sondern dass sich all unsere Bemühungen auf einen fürsorglichen Umgang unter uns und dem Planeten konzentrieren. Eine Umverteilung des tatsächlich reichlich vorhandenen Geldes in privater Hand ist also gut gemeint, wird unsere Care-Probleme aber nicht wirklich lösen.
Ja, so sehe ich das auch. Ich schlage deshalb vor, dass wir noch einmal auf unser Geldsystem zurückkommen sollten. In den vorherigen Folgen haben wir ja ausführlich dargestellt, dass rein formal gesehen die Schaffung neuen Geldes nicht mehr als ein Rechtsakt ist. Geld entsteht ganz einfach durch einen Buchungsvorgang, den jede Bank durchführen kann. Nimmt ein Unternehmen beispielsweise einen Kredit von 500.000 Euro auf, vergrößert sich dadurch die Geldmenge um diesen Betrag.
Das heißt dann doch, Geld wird primär keineswegs in der Wirtschaft erzeugt, sondern kann quasi aus dem Nichts durch einen Buchungsakt, den eine autorisierte Stelle, also die Zentralbank oder eine Privatbank durchführt, in die Welt gesetzt werden.
Ja, in dieser Folge können wir unsere umfassende Kritik an der Geldschöpfung und dem Geldwesen nicht vertiefend darstellen. Wer sich hier noch einmal hineinknien will, dem oder der sei die Folgen 1 bis 6 dieser Podcast-Reihe oder noch besser das Buch von Klaus Siemann, Kapitalkrise, Auswirkung des herrschenden Geldsystems, aus unserer Buchreihe Impulse für eine solidarische Gesellschaft ans Herz gelegt.
Ja, auch ich kann dieses lehrreiche Büchlein von Klaus Siemann nur wärmstens empfehlen. Die Leserinnen erhalten darin einen sehr verständlichen Überblick über die Funktionsweise unseres Geldsystems.
Rein technisch gesehen ändert sich in einem neuen, solidarischen Geldsystem gar nicht so viel im Vergleich zur heutigen Geldschöpfung. Allerdings, und darauf kommt es an, wird sich die Bedeutung und Funktion, die wir dem Geld nun zuweisen, ändern. Geld ist in der solidarischen Ökonomie nun keine Ware mehr, mit der man handeln kann und damit noch mehr Geld zu bekommen. In einem solidarischen Geldsystem gehen wir davon aus, dass Geld ein öffentliches Gut ist und sich in den Dienst des Gemeinwohls und damit der Fürsorge stellen muss. Geld ist nicht mehr als ein nützliches Instrument, um die alltäglichen Zahlungsgeschäfte zu erledigen. Das klingt vielleicht etwas langweilig, aber Geld muss ja auch nicht unbedingt sexy sein.
Wenn Geld nun ein öffentliches Gut ist, kommt natürlich die Frage auf, wer dieses Geld zur Verfügung stellt. Auch zu dieser Frage sagen wir eigentlich nichts Neues, sondern erinnern nur daran, was bereits jetzt per Gesetz gilt. Das Recht, Geld in die Welt zu setzen, hat nur der Staat. Der Staat hat ein Geldschöpfungsmonopol. Das ist also schon jetzt der Fall und so soll es auch im solidarischen Geldsystem bleiben.
Das Tragische ist, dass der Staat aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter vertiefen können, freiwillig auf dieses Monopol verzichtet hat. Er hat den Privatbanken erlaubt, über das staatliche Geld hinaus privates Bankengeld, sozusagen Ersatzgeld, in die Welt zu setzen. Und dieses Angebot haben die Banken natürlich gerne aufgegriffen. Es wurde Grundlage ihres Geschäftsmodells, mit dem sie inzwischen Riesengewinne gemacht haben. Das Geld, das heute im Umlauf ist, berücksichtigt man auch die Finanzmärkte, ist zu mehr als 99% von den privaten Banken geschaffenes Geld. Der größte Teil des im Umlauf befindlichen Geldes hat kaum noch einen Bezug zur Wirtschaft. Es zirkuliert mit großer Geschwindigkeit um den ganzen Globus herum und dient vielfach vor allem irgendwelchen spekulativen Zwecken. Die Staaten bekommen aufgrund der geltenden Steuergesetze von diesen von den Privatbanken geschaffenen Geldern kaum etwas in die Hände. Gerade Menschen, die über viel Geld verfügen, brauchen oftmals gar keine oder nur sehr geringe Steuern zahlen. Das Nachsehen hat dann halt die Gemeinschaft.
Diese Praxis der Kredit- und Geldvergabe durch die Privatbanken, die übrigens unabänderlich ist, solange Kreditbanken als Privatbanken organisiert sind und gewinnorientiert arbeiten müssen, um nicht insolvent zu gehen, führt in dieser Ausprägung jedoch zu einer Zersetzung und Zerstörung des Gemeinwesens und erschwert das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Denn einigen wenigen gelingt es innerhalb dieser Rahmenbedingungen, ohne besondere Leistungen, sehr viel Geld anzuhäufen, jedenfalls sehr viel mehr, als sie für ein gutes Leben brauchen, während andere kaum genug zum Überleben erhalten.
Naja, wir haben daher ein solidarisches Geldsystem entwickelt, in dem der Fürsorgegedanke im Vordergrund steht. Wir können nur empfehlen, sich mit diesem Kerngedanken intensiv zu beschäftigen. Wenn ihr mögt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch dazu nochmal die Podcast-Folgen 6 bis 11 dieser Podcast-Reihe an. Wer sich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen will, dem empfehlen wir die Lektüre von meinem Buch Sozialökologischer Umbau, wenn Geld dem Gemeinwohl dient. Erschienen in der bereits genannten Reihe Impulse für eine solidarische Gesellschaft.
Man muss, um unseren Vorschlag zur Finanzierung des Care-Bereichs wirklich nachvollziehen zu können, das solidarische Geldsystem zumindest in seinen Grundzügen verstanden haben. Deshalb wollen wir an dieser Stelle für all diejenigen, die im Moment keine Zeit dazu haben, mal eben schnell die Büchlein von Klaus und Norbert zu lesen oder unsere Podcast-Folgen Nummer 1 bis 6 und 6 bis 11 zurückzuspulen und aufmerksam anzuhören, an dieser Stelle einen kleinen Rückblick geben, was die wichtigsten Eckpunkte dieses Systems sind. Christoph, bist du so lieb und kannst du unseren Zuhörerinnen kurz und knapp das solidarische Geldsystem vorstellen?
Ja, natürlich, das mache ich gerne. Das Modell des solidarischen Geldsystems knüpft, wie eben schon gesagt, daran an, dass der Staat über das alleinige Recht zur Schöpfung neuen Geldes verfügt. In einer solidarischen Wirtschaft ist Geld in erster Linie ein Zahlungsmittel. Mit Geld kann nicht mehr gehandelt werden. Finanzmärkte, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Wie im jetzigen System wird in der staatlichen Geldschöpfung Geld durch eine einfache Buchung geschaffen. Während in der jetzigen Wirtschaft diese Buchung von privaten Banken vorgenommen wird, darf in einer solidarischen Wirtschaft diese Buchung allerdings nur durch eine staatliche Institution, eben die Zentralbank und ihre Regionalbanken, ausgeführt werden. Theoretisch kann der Staat damit Geld in beliebiger Höhe schaffen. Ökonomisch wäre das aber natürlich Unsinn. Deshalb wird die Höhe der Geldmenge durch die vorhandenen Ressourcen wie Arbeit und Natur in einer Volkswirtschaft begrenzt.
Wie muss man sich das nun ganz praktisch vorstellen? Wie fließt das vom Staat erzeugte Geld nun zu den Menschen, die es benötigen?
Zunächst beschließt das Parlament auf der Grundlage der vorhandenen Ressourcen, wie viel Geld in der kommenden Periode in den Wirtschaftskreislauf einfließen soll. Das Parlament setzt sozusagen ein Geldmengenziel fest. Die Zentralbank hat dann die Aufgabe, dieses Geld zu verteilen. Dies macht sie, indem sie bzw. ihre Filialen und Regionalbanken zum einen Kredite an Unternehmen und private Haushalte ausgeben und zum anderen, indem sie den Regierungen das geforderte Geld für sogenannte konsumtive Ausgaben zur Verfügung stellt.
Was verstehst du unter konsumtive Ausgaben?
Das sind Ausgaben, die sich auf laufende Ausgaben des Staates beziehen, wie zum Beispiel die Gehälter von Lehrerinnen und Lehrern, Verwaltungsbeamten oder eben künftig für Gehälter von Care-ArbeiterInnen.
Gegen die sogenannte souveräne Geldschöpfung durch den Staat wird immer wieder der Einwand angeführt, es würde dadurch eine nicht mehr zu bremsende Inflation provoziert. Wie verhält es sich mit diesem Argument?
Nun ja, man kann diese Gefahr ganz klar eingrenzen. An dieser Stelle möchte ich nur stichwortartig auf zwei Gegenargumente hinweisen. Erstens fließt im Gegensatz zur jetzigen Geldschöpfung kein Geld in die Spekulation, sondern nur noch in die Realwirtschaft und auch nur noch in der Höhe, wie Güter und Dienstleistungen benötigt und auch tatsächlich angeboten werden. Das heißt, dem nach solidarischen Prinzipien erzeugten neuen Geld stehen immer gleichwertige volkswirtschaftliche Leistungen gegenüber.
Halt, hier muss ich mal unterbrechen. Neu ist doch, dass die vielen Tätigkeiten im Sorgebereich, die bis jetzt gar nicht als eine volkswirtschaftliche Leistung anerkannt wurden, nun auch als volkswirtschaftliche Leistung erfasst und bezahlt werden. Für diese Leistung muss der Staat nun Gelder zur Verfügung stellen.
Richtig. Und um nochmal auf deine ursprüngliche Frage nach der Inflationsgefahr zurückzukommen. Es gibt zweitens obendrein noch zahlreiche weitere Instrumente, um Geld wieder aus dem Kreislauf zu ziehen, falls dies notwendig sein sollte. An erster Stelle werden hier immer die Steuern angeführt. Eigentlich könnte der Staat auf Steuern verzichten. Er kann ja selber so viel Geld erzeugen, wie er benötigt. Er wird aber trotzdem aus mindestens zwei Gründen Steuern erheben. Einmal kann er über die Steuern das Kaufverhalten der Unternehmen und privaten Haushalte beeinflussen. Und zum anderen sind Steuern ein ideales Instrument zur Feinsteuerung der Geldmenge. Denn es ist ja so, jeder Euro, den der Staat durch Steuern dem Geldkreislauf entzieht, führt automatisch zu einer Verkleinerung der Geldmenge. Der Euro ist ja einfach nicht mehr da, wenn er wieder beim Staat ist. Der gleiche Effekt ergibt sich übrigens, wenn BürgerInnen für staatlich angebotene Güter einen Preis an den Staat zahlen. Sollte also beispielsweise die Deutsche Bahn verstaatlicht sein, reduziert sich mit jeder verkauften Fahrkarte zunächst die Geldmenge. Ich will sagen, sollte zu viel Geld im Kreislauf sein, hat der Staat bzw. die jeweilige Regierung oder auch das Parlament genügend Instrumente, um die Inflation, die dadurch entstehen könnte, auszubremsen.
Danke dir, Christoph, für diesen kleinen Rückblick. Ich denke, die Zuhörerinnen hatten nun Gelegenheit, die Grundzüge des solidarischen Geldsystems verstehen zu können. Also, wir haben in dieser kleinen Rückblende soeben gelernt, in einem solidarischen Geldsystem steht für alle anfallenden Sorgearbeiten prinzipiell Geld zur Verfügung. Geld ist im solidarischen Geldsystem nicht knapp und auf die relativ geringen Steuereinnahmen des Staates begrenzt. Knapp sind lediglich die vorhandenen volkswirtschaftlichen Ressourcen. Es hängt im solidarischen Geldsystem nur von einer politisch-demokratisch herbeigeführten Entscheidung ab, wie viel Geld für welche Sorgetätigkeiten zur Verfügung gestellt werden. Care-Arbeit kann so angemessen gewürdigt werden. Gute Pflege könnte dann künftig zwar immer noch an vielen Umständen, zum Beispiel am fehlenden politischen Umsetzungswillen einer Regierungspartei oder an mangelndem Personal scheitern, aber nicht mehr an dem heute vorherrschenden Argument, dass es am Geld fehlt.
Ja, so ist es. Das wollen wir uns gleich noch einmal genauer anschauen. Vorher sollten wir noch mal daran erinnern, wie die Arbeitswelt in einer solidarischen Gesellschaft aussehen könnte. Wir bewegen uns ja nun in einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Wachstum, sondern auf einen nachhaltigen Umgang mit der Mitwelt ausgerichtet ist.
Für uns ist dies gegenwärtig unvorstellbar. In einer solidarischen Gesellschaft steht die Arbeit nicht mehr im Dienst der Mehrung von Kapital, sondern im Dienst des Gemeinwohls. Wir arbeiten natürlich immer auch zu dem Zweck, ein gutes, auskömmliches Einkommen für uns selbst zu erzielen. Wir müssen uns dazu in einem solidarischen Geldsystem aber eben nicht mehr fremdbestimmen lassen, weil nur das die Rendite irgendeines Aktionärs sichert. Wir arbeiten, weil dies sinnvoll für uns selber und sinnvoll für die Gemeinschaft ist.
Das Grundmodell in der Arbeitswelt könnte etwa so aussehen. Die Bürgerinnen gehen 50% ihrer Arbeitszeit, also zum Beispiel 20 Stunden, einer Erwerbsarbeit nach. Bauen Autos, programmieren Software, unterrichten Jugendliche oder verkaufen Fahrräder. Die andere Hälfte der Arbeitszeit gehen die Menschen Tätigkeiten nach, die explizit dem Gemeinwesen einer Gesellschaft dienen, die aber nicht durch einen Erwerbsarbeitsvertrag geregelt sind. Dazu gehören dann eben die vielen Sorgetätigkeiten, die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Einsatz bei demokratischen Entscheidungsprozessen, Umwelt- und Tierschutzmaßnahmen, Nachbarschaftshilfen aller Art und so weiter und so weiter.
Individuell können diese Tätigkeiten natürlich ganz anders aufgesplittet werden. Wenn jemand zu 100% einer Erwerbsarbeit als Tischler nachgehen möchte oder jemand anders ausschließlich in der gemeinnützigen Altenpflege tätig sein möchte, ist das natürlich auch möglich. Beide erhalten durch ihre Tätigkeit ein angemessenes Einkommen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Von Bedeutung ist, dass Sorgetätigkeiten ebenso gewürdigt werden wie traditionelle Erwerbstätigkeiten.
Ein weiterer positiver volkswirtschaftlicher Aspekt dieser Aufwertung von Sorgearbeit ist zudem, dass wir nun viele Tätigkeiten, die wir bislang auslagern oder industriell anfertigen lassen, nun regional und mit eigenen Kräften ausführen können. Begabung und Neigung von Menschen, die in einer auf Profit ausgerichteten Wirtschaft kaum gewürdigt und genutzt werden, können nun problemlos ausgeführt werden. Im Fachchinesisch ausgedrückt heißt das, die Gesellschaften werden resilienter. Sie sind weniger abhängig von Gütern und Dienstleistungen, die irgendwo anders in der Welt produziert werden. Gemeinschaften kümmern sich, achten aufeinander und können so gemeinsam und selbstbestimmt auch durch Krisenzeiten kommen. Schauen wir uns zum Schluss dieses Podcasts ein paar Details an. Wie soll nun beispielsweise die Arbeit für die Pflege der Kinder, der pflegebedürftigen Eltern etc. entlohnt werden?
Hier sollte die Gesellschaft demokratisch entscheiden, wie sie das Geld nun verteilen will. Wir können hier nur eine kleine Auswahl denkbarer Möglichkeiten aufzeigen.
So ist es prinzipiell möglich, dass alle Bürgerinnen ein Grundeinkommen erhalten, unabhängig davon, was die jeweiligen Bürgerinnen zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Im Vertrauen darauf, dass die Bürgerinnen von sich aus bereit sind, Energie und Zeit für Sorgearbeiten zu verrichten, wäre diesen Arbeiten durch ein bedingungsloses Grundeinkommen pauschal und unbürokratisch bezahlt.
Vielleicht entscheidet sich die Gesellschaft aber auch, eine differenziertere Entlohnung von allen Sorgetätigkeiten als sinnvoller anzusehen. Denkbar wäre dann, dass es zwar weiterhin ein Grundeinkommen gibt, dies aber so niedrig bemessen ist, dass damit nur die wichtigsten Grundbedürfnisse gedeckt werden können.
Für die vielen denkbaren Sorgetätigkeiten von der Kinderpflege über die Pflege alter oder kranker Menschen, die Pflege der Umwelt und Natur oder auch der Pflege der Gemeinschaft etc. werden Entlohnungsgruppen gebildet, ähnlich den Besoldungsstufen im Beamtenwesen. Je nach Einordnung in diese Lohngruppen werden dann die Sorgetätigkeiten extra bezahlt.
Am Ende stehen in der Gesellschaft vielleicht 30 Gehaltsklassen, denen dann die jeweiligen Tätigkeiten, Von der Arbeit eines Chefarztes über psychisch schwer belastende bis zu ganz einfachen Tätigkeiten, die keine spezielle Ausbildung benötigen und weder physisch noch psychisch anspruchsvoll sind, zugeordnet werden müssen.
Es bedarf sicher noch einer gehörigen Portion Anstrengung und Einfallsreichtum, um praktikable und demokratisch akzeptierte Lösungen zu finden. Möglich ist es aber allemal. Zu all dem ist eine Stärkung der Demokratie notwendig. Die BürgerInnen sind aufgefordert, zur bestmöglichen Gestaltung ihres Bezirks mitzuwirken, zu entscheiden und so Verantwortung zu übernehmen. BürgerInnen können nun wirklich mitentscheiden. Es gibt kein Diktat der Ökonomie mehr, in der es nur um Mehrung des Geldes in privater Hand geht, sondern es geht um die Entscheidung, wie Gelder vor Ort zum höchstmöglichen Nutzen aller eingesetzt werden können.
Natürlich wird diese Transformation nicht blitzartig von heute auf morgen umzusetzen sein. Uns ist es jedoch wichtig, dass wir beginnen, diese und andere Ideen in der Gesellschaft ernsthaft öffentlich zu diskutieren. Deshalb möchten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach eurer Meinung fragen. Was haltet ihr von unserem Anliegen, die Care-Arbeit und überhaupt die Fürsorge in unserer Gesellschaft wichtiger zu nehmen? Nach welchen Kriterien sollte man Care-Arbeit eurer Meinung nach vergüten? Habt ihr weitere Ideen? Schreibt uns direkt im Blog oder an unsere Mailadresse info@akademie-solidarische-ökonomie.de. Wir sind gespannt auf eure Ideen und freuen uns sehr auf eure Anregungen.
Das war die Folge 16 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft und die vierte Folge in unserer kleinen Care- oder Fürsorgeserie. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Und da wir gerade beim Geld sind, diejenigen, die unser Projekt unterstützen möchten, können eine Spende auf unser Konto einzahlen. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 17. Podcast-Folge. Dort werden wir uns mit einer weiteren kleinen Sonderreihe befassen, in der es um das Thema Demokratie geht. Schließlich hat auch das jeweilige Finanzsystem ganz erhebliche Auswirkungen, etwa auf die demokratische Verfasstheit einer Gesellschaft. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de.